Aber was glaubst du, wie ist das so entstanden, dass ihr in Hildesheim echt in so vielen Betrieben mit drin steckt?
Also ich denke, das hat sich über die Jahre einfach so entwickelt. Und der große Netzwerker ist mein Vater nicht und bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin jetzt zwar bei den Unternehmern Hildesheim, aber hier so lokal gibt es bestimmt welche, die da präsenter sind. Aber ich denke, das hat dann einfach damit zu tun, dass es uns schon viele Jahre gibt und dass wir einfach gezeigt haben, dass wir in Bezug auf Qualität und Leistung auch ein gutes Ergebnis liefern. Und dann spricht sich sowas natürlich auch rum. Wir haben aber auch ein Netzwerk, was bundesweit funktioniert. Also das gibt es ja auch noch.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Mein heutiger Gast, Freund und Partner, Live Obornik von der Obornik Werbetechnik KG. Hi Live, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Hasan.
Live, erzähl uns mal kurz für die Zuhörer, die eure Firma noch nicht kennen, wer ihr seid und was ihr macht.
Wir sind ein klassisches Handwerksunternehmen hier in Hildesheim mit 16 Leuten, davon zwei Auszubildende und mir als Geschäftsführer in der zweiten Generation. Mein Vater hat das Unternehmen 77 gegründet und ich bin von klein auf damit groß geworden und ja, führe es jetzt weiter.
Und wie ist die Firma damals entstanden?
Also das war eine klassische Schildermalerei. Also damals hat man wirklich noch mit Pinsel gearbeitet und okay. Malstock. Und es war alles ein bisschen aufwendiger und langsamer und viel mehr Handarbeit.
Wo war das damals? Auch in Hildesheim schon?
Auch in Hildesheim, ja. Hinterm Bahnhof im alten Dorf.
Okay.
Über drei Etagen. Also Keller, Erdgeschoss und unterm Dach. Also damit viel Lauferei.
Damals als Ein-Mann-Betrieb und losgelegt?
Nee, er hatte auch gleich auch Leute. Es waren dann so 2, 3, 4 Leute. Schwankte immer so ein bisschen, hatte auch Auszubildende von Anfang an.
Und okay. Und was waren so dann ab 77 dann die nächsten großen Schritte in der Obornik-History?
Ja, das hat sich so weiterentwickelt. Mein Vater hat dann angefangen, selbst Lichtwerbung zu bauen. Das war also dann relativ neu hier in der Gegend. Das war auch seitdem immer eine Spezialität von uns, dass wir solche Sachen selbst fertigen. Und das hat er dann weiter ausgebaut. Und Ende der 80er Jahre haben wir dann Coca-Cola als Kunden gewinnen können.
Aber sehr früh sogar, ne? Das ist schon fast 30 Jahre,
ja? Genau, ja. 88 war das, ja. Okay. Und und zu der Zeit, da hat sich das dann so entwickelt und da hat sich dann auch rausgestellt, dass das Gebäude nicht mehr ausreicht. Und dann sind wir umgezogen nach Drismstedt in die Peiner Landstraße. Und da hatten wir ein größeres Gebäude. Das war so eine alte Kühlhalle, die hat mein Vater umgebaut. Und da konnten wir uns dann ausbreiten oder er und entsprechend dann diesen Bereich Lichtwerbung weiter bedienen. Mhm. Und Computertechnik ist dann dazu gekommen, Schneideplotter, all solche Sachen.
Okay. Und wann bist du mit eingestiegen? Ab welchem Alter?
So mit 6 Jahren ungefähr. Deswegen kann ich jetzt also auch gut sagen, ich habe über 40 Jahre Berufserfahrung. Ich habe also damals tatsächlich als Grundschüler schon Siebdruckaufkleber gefertigt und die dann in der Schule verkauft und mein Taschengeld ein bisschen aufgebessert.
Aber glaubst du, das kam so von dir aus oder hat dein Vater dich so in die Richtung erzogen oder hingelenkt?
Nee, hat er gar nicht. Also das war schon, hat er nie gemacht. Er hat mir da nie reingequatscht oder so, aber er hat mich halt mitgenommen, er hat mir das gezeigt und das hat mich von Anfang an begeistert und da war mir ganz schnell klar, ich werde Werbetechniker. Also das war immer mein Traumberuf.
Krass.
Das wollte ich immer werden, gab auch keine Alternativen und das habe ich dann auch umgesetzt.
Aber mit welcher Motivation, also was hat dich daran so krass begeistert an der Werbetechnik?
Ich bin Handwerker, ich muss irgendwas mit den Händen machen, ich muss irgendwas entwickeln, ich muss mit verschiedenen Materialien arbeiten. Ich muss Dinge ausprobieren können. Ich arbeite gern mit Farbe und mit Kunststoffen und mit Holz und mit allem Möglichen, was es so gibt. Und das alles vereint dieser Beruf. Also okay. Das ist das Schöne daran, dass das halt so vielseitig ist.
Okay. Wo bist du zur Schule gegangen?
Ich bin in Nordstemmen groß geworden und da auch zur Schule gegangen.
Okay. Und dann ein Abi gemacht und?
Ich habe kein Abi gemacht. Okay. Also, weil mir damals wirklich schon klar war, dass ich habe mir damals gesagt, ich brauche kein Abi, ich will arbeiten. Ich habe mit 16 eine Lehre angefangen. Das war für mich auch relativ schnell klar. So, manchmal denke ich, da hätten meine Eltern vielleicht doch ein bisschen mehr einen Finger drauf haben können. Aber ja, da habe ich mir dann auch gar nicht groß reinquatschen lassen, habe dann mit 16 die Ausbildung angefangen und habe das dann durchgezogen.
Aber es gab nie damals so Stimmen von den Eltern wie jetzt heutzutage, hey, geh nicht ins Handwerk oder geh studieren und hier mach was Vernünftiges,
nee,
oder so?
Nee, das gab es nicht. Die haben sich natürlich gefreut, dass Nachwuchs da war.
Ja. Okay.
Genau. Ich habe kein Abi gemacht, aber ich habe dann, also nach der Ausbildung habe ich relativ schnell einen Meister gemacht. Da bin ich dann ein Jahr für in Schwarzwald gegangen. Da ist die Bundesfachschule für Werbetechnik in Lahr.
Und da warst du dann wahrscheinlich schon 19 Jahre alt, 20 Jahre alt?
Genau, ja. 19 und mit 20 war ich dann fertig.
Okay.
Und dann habe ich ja ein paar Jahre als Meister bei meinem Vater oder mit meinem Vater zusammengearbeitet. Und dann war mir aber irgendwie klar, dass ich jetzt irgendwie noch ein bisschen weiter treiben muss. Also ich habe dann irgendwie alles kennengelernt und alles gemacht und ich wollte da irgendwie noch einen draufsetzen und habe dann noch ein Grafikdesignstudium dran gehängt. Und das war das Gute, dass ich also den Meister gemacht habe, weil dadurch, dass ich kein Abi hatte, hat mir der Meister dann das Studieren ermöglicht. Das war also eine ganz gute Geschichte. Und dann habe ich mit Ende 20 angefangen zu studieren und Grafikdesign abgeschlossen.
In Hildesheim oder wo?
In Hildesheim an der HWK, habe dann auch ein Jahr lang davon in den USA in Minneapolis studiert und ein Auslandssemester gemacht.
Okay.
Und das war auch sehr intensiv.
Ja. Was waren so deine Learnings in Amerika?
Dass man alles hinkriegt, wenn man hart dafür arbeitet. Also wir wurden da richtig zugeballert mit Aufgaben und wurden richtig gefordert. Also ich habe viel Corporate Design und Corporate Identity gemacht und auch sehr viel Fotografie. Und das hat mich also richtig nach vorne gebracht da.
Okay.
In der Zeit.
Machst du halt immer noch Fotos?
Ja, mache ich immer noch, ja.
Okay.
Also jetzt natürlich unsere eigenen Firmenfotos und
ja. Machst du selber?
Die mache ich selbst, ja.
Cool.
Also Kundenaufträge nicht. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, aber da habe ich jetzt gar keine Zeit mehr für.
Mhm. Okay. Und dann warst du jetzt, Ende 20 nochmal studieren, zu Ende studiert und dann gesagt, okay, jetzt steige ich in die Firma mit ein.
Ja, das war eine ganz spannende Zeit, weil als ich studiert habe und auch in den USA war, da öffnet sich der Horizont ja natürlich extrem. Und zum Ende der Zeit des Studiums dachte ich so, okay, was machst du denn jetzt eigentlich? Ja? Gehst du zurück ins Handwerk? Also zurück war da auch so dieser, was so über mir schwebte, denn es war ja so ein kleiner Schritt zurück. Oder gehe ich irgendwo ganz anders hin? Ja? Ich hatte auch ein Jobangebot in Berlin von einer Agentur, aber da habe ich mich nie gesehen. Also ich habe dann für mich
Marketing?
Einfach...
Bitte? Marketingagentur oder?
Eine Werbeagentur war
okay.
Das.
Ja. Okay.
Aber da habe ich mich halt nie gesehen. Ich wollte wieder so den Bezug zum Handwerk haben. Ich wollte die Dinge, die ich mir ausdenke und die ich dann entwerfe, auch vielleicht als Grafikdesigner direkt auch umsetzen können und sehen, wie die gefertigt werden. Und deswegen bin ich dann letztendlich hier in Hildesheim geblieben und habe mich dann dazu entschlossen, wieder mit bei meinem Vater in den Betrieb einzusteigen.
Und da warst du jetzt dann schon wahrscheinlich schon 30 Jahre alt oder so?
Da war ich dann etwas über 30, genau.
Okay. Ja. Und da war die Firma auch schon wie groß?
Da hatten wir so, waren wir auch so groß wie jetzt ungefähr, 16, 17 Leute.
Okay, krass. Okay, also schon.
Das schwankt immer so ein bisschen, ne? Also wir waren auch schon mal 20 und jetzt sind wir 16 mit allen und das ist eigentlich so eine ganz gute.
Was war der nächste Größe. Meilenstein? War das schon das neue Gebäude, was ihr jetzt habt? Oder?
Nee, zu der Zeit noch nicht. Das war dann immer noch in Dristmestedt.
Ja.
Und dann haben wir uns aber umgeguckt und waren auf der Suche nach etwas. Und dann hat sich das Baugebiet da im Lerchenkamp ergeben. Mhm. Und das war für uns die ideale Fläche. Nicht weit vom alten Standpunkt oder Standort entfernt, autobahnnah, gut gelegen. Mhm. Also das ist wirklich eine...
Gute Nachbarschaft auch.
Gute Nachbarschaft, genau.
Wir hatten ja euer Nachbar, hatten wir gestern zu Gast, Luca Block. Mhm. Und HTT ist auch euer Nachbar, den hatten wir auch schon mal zu Gast. Also da euer Gebiet haben wir da schon gut interviewt.
Ja, ist eine schöne Ecke da.
Und das Ganze wurde jetzt gebaut und fertiggestellt und sind da eingezogen. In welchem Jahr?
Das war 2015. Also wir sind jetzt 9 Jahre drin.
Okay. Ja, bald Jubiläum dann nächstes Jahr, ne?
Genau.
Gibt es eine ordentliche Feier?
Die gibt's da, ja.
Okay. Und dann in das neue Gebäude eingestiegen. Verstanden, okay. Und damals hast du gesagt, ihr seid relativ früh, habt ihr angefangen mit Werbetechnikanlagen und vor allem auch Lichttechnikanlagen. Mhm. Und auch wahrscheinlich auch deswegen, weil ihr einer der ersten wart, auch Coca-Cola als Kunden gewonnen. Und hat sich so in der Produktentwicklung was getan in den letzten 10, 15, 20 Jahren? Also waren es irgendwie damals mehr Beschriftungen oder eben quasi Schilder mit einem Pinsel bemalen und heutzutage macht es eine Maschine oder ist es ganz andere Produkte? Also wie ist so generell in eurer Branche der Wandel gewesen?
Ja, also da hat sich schon sehr viel getan. Es gibt natürlich noch klassisch den Leuchtkasten, den kann man immer noch genauso bauen wie in den 80er oder in den 90er Jahren. Mhm. Aber es gibt natürlich viel mehr Techniken und zum Beispiel Sachen aus Acrylglas ausfräsen, irgendwo durch eine Metalloberfläche durchstecken, hinterleuchten, Einzelbuchstaben, solche Geschichten. Und das ist ja in der Regel auch schöner als so eine Leuchtkiste, sage ich mal. Also das machen wir, also wir bieten das ganze Spektrum an. Aber ich persönlich finde eine Einzelbuchstaben-Lichtwerbeanlage natürlich auch schöner als so einen Leuchtkasten. Mhm. Aber es kommt ja immer auf den Einsatz drauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Hildesheimer Innenstadt was macht, dann haben wir ja eine Innenstadtsatzung, die dann auch vorgibt, wie groß das Ganze sein darf. Und dass man eben keinen Leuchtkasten da hinhängen darf, sondern es muss dann was aus Einzelbuchstaben sein oder besonders flach oder besonders in einer Größe oder einer Formgebung. Und da halten wir uns dann natürlich schon dran und gucken, was ist möglich.
Sag mal, merkt man eigentlich bei euch dann in der Branche, wie gut es gerade dem Mittelstand geht? Weil wenn es dem Mittelstand gerade gut geht, dann legen die los, machen Marketing, Beschriftungen, Fahrzeuge, Lichtreklame. Aber sobald es volkswirtschaftliche Schwierigkeiten gibt und alle mehr auch preissensibler werden, auch Liquiditätsmanagement vielleicht da genauer werden, dass sie dann sagen, hier, alles, was mit Marketing zu tun hat, das ist in unserer Wertschöpfungskette, kommt erst später. Deswegen sparen wir da jetzt ein.
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist aber auch schwierig zu beantworten. Bei uns ist es so, dass wir letztendlich nicht wissen, was ist in 4 Wochen. Unser Kalender ist in bis 4 Wochen gefüllt und wir wissen nicht, was danach ist. Ich habe mich neulich mit Sebastian Vogel unterhalten. Der sagte mir ja, seine Auftragsbücher für das nächste Jahr sind komplett voll, Zimmereibetrieb. Und da kann ich nur neidisch werden, weil ich so eine lange Planung gar nicht habe. Bei uns sind es kurzfristige Projekte und in den meisten Fällen ist es auch so, wenn so ein Bauvorhaben ist, wir kommen ja immer erst ganz zum Schluss und vielen fällt dann auch erst ganz zum Schluss ein, hey, wir brauchen ja dann noch irgendwie ein Leitsystem oder eine Lichtwerbeanlage. Das heißt, bei uns kommt diese, vielleicht wenn jetzt im Bau vielleicht gerade von der Konjunktur her nicht ganz so gut läuft, das merken wir erst sehr viel später verzögert und gar nicht so aktuell.
Also auch ein bisschen verzerrt dann.
Genau.
Okay.
Und dazu kommt, dass wir jetzt ja gar nicht so ein Hauptstandbein haben oder ein Produkt, sondern wir sind sehr breit aufgestellt.
Aber habt ihr ein Cash-Cow-Produkt, wo ihr sagt, damit, das ist unser Bestseller oder damit verdienen wir am meisten Geld oder so?
Das ist schon der Bereich Lichtwerbung, weil das natürlich auch die höherpreisigen Sachen sind.
Okay.
Also vom Grundinvest sind die natürlich dann höher, als wenn ich mir jetzt eine Schaufensterbeschriftung machen lasse oder eine Fahrzeugbeschriftung. Ja.
Also so ein Vergleich, eine Fahrzeugbeschriftung kann 400 Euro kosten, aber eine Lichtwerbeanlage kann auch mal 20.000 Euro kosten.
Genau.
Und dann ist klar, wo man dann mehr Geld verdienen kann. Und solche Themen wie zum Beispiel jetzt die wie Ostend und da die Bauprojektentwicklung und so weiter. Ist das dann für euch, spielt das dann euch in die Karten? Weil ich glaube auch, dass ihr da auch 1-2 Kunden hattet.
Ja, im Ostend haben wir sehr viel gemacht.
Also zum Beispiel die Harzwasserwerke, die Lichtwerbeanlage.
Genau.
Dann für FedEx Dauerwaren, meine ich, die Firmenbeschilderung.
Ja, das war ein spannendes Projekt. Der hat nämlich rostige Buchstaben an seiner Fassade.
Und das war auch so gewünscht, ne?
Das war so gewünscht, ja, na klar. Und aber aus Stahl Buchstaben bauen, die dann rosten, ist gar nicht so einfach. Weil wenn man nicht gerade Cortenstahl nimmt, dann rosten die irgendwann weg.
Okay.
Die Teile, die sind aus Aluminium gebaut und haben eine Speziallackierung. Und das war zum Beispiel auch so ein ganz schönes Projekt, weil wir da auch mit diesem neuen Lack rumprobiert haben und uns ausprobieren konnten.
Man hat das ja auch raus. Also das sind dann so Projekte, wo du sagst, hey, genau das, also genau diese individuellen Projekte, wo man anfangs noch gar nicht weiß, wie man es eigentlich genau machen will, aber ausprobieren muss.
Ja,
da gehst du dann auf.
Die reizen mich total, ja. Also es gibt selten Projekte, die wir ablehnen oder wo wir sagen, geht nicht. Und wir sehen das alles als Herausforderung. Und wir haben ja eh meistens Einzelstücke und keine Serienfertigung. Und dann, wenn es neue Materialien sind oder neue Oberflächen, das ist genau mein Ding, ja.
Und wenn du dir jetzt mal die letzten 10 Jahre mal anschaust, gibt es so ein besonderes Projekt, wo du sagst, darauf bin ich besonders stolz?
Kannst du mehrere nennen? Kann ich so gar nicht sagen, weil es so viele unterschiedliche Sachen sind. Das ist, kann ich gar nicht so ausmachen. Also Okay. Wir haben sehr viele Sachen hier in Hildesheim umgesetzt. Und das Schöne ist, wenn ich durch die Innenstadt gehe, ich kann bei jedem dritten Laden sagen, hey, das haben wir gemacht. Und das ist toll, wenn man so rumgeht und seine Arbeit direkt sehen kann oder auch nachts, wenn es dann leuchtet. Und das macht schon richtig Spaß.
Ist es auch für die Mitarbeiter auch so ein Purpose, wo du sagen kannst, hey, wenn du bei uns arbeitest, du siehst, was du geschaffen hast, du siehst, was du kreiert hast? Und
ja, absolut.
Das ist auch ein Grund dafür, dann auch noch bei dir zu arbeiten?
Das kriegen wir auch als Rückmeldung von unseren Praktikanten oder von den Auszubildenden.
Das ist greifbar, ich kann es sehen, anfassen. Genau.
Wenn die durch die Stadt gehen und ihre eigenen Sachen sehen oder ein selbstbeschriftetes Fahrzeug, das ist, erfüllt die ja auch mit Stolz.
Ja, ne?
Das ist schon toll, ja.
Ja. Und habt ihr irgendwie gerade Personalmangel oder so? Oder seid ihr in der Personalsuche oder ist das bei euch ganz angenehm?
Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt vom Team her. Zum Glück kann sich natürlich auch schnell ändern. Bei 17 Leuten ist es so, wenn jetzt zwei Leute ausfallen oder so, dann kommen wir natürlich auch in Schwierigkeiten. Momentan ist es aber so, wir haben ein wirklich super Team, verstehen sich alle gut. Wir haben ein ganz tolles Betriebsklima und das macht richtig Spaß.
Und was glaubst du, wie hast du das geschafft, so ein gesundes Betriebsklima zu haben? Also was waren so die Faktoren dafür?
Also da versuche ich schon relativ viel umzusetzen. Natürlich so diese mittlerweile Standards.
Obstkorb.
Einen Obstkorb haben wir tatsächlich nicht. Nee, aber wir haben
Standards.
Wir haben zum Beispiel Getränke. Wir haben eine kostenlose Zahnzusatzversicherung und die betriebliche Altersvorsorge, solche Sachen. Wir haben ein Zeitkonto. Das heißt, wir erfassen unsere Zeiten minutengenau. Und die Mitarbeiter können dadurch Stunden aufbauen oder aber auch abbauen. Also das heißt, wenn irgendjemand frei haben möchte, dann ist das ganz schnell und unkompliziert möglich. Dann sagt er hier, ich komme morgen ein bisschen später. Und wenn das mit den Terminen passt, dann sagen wir, alles klar, tragen wir so einen Kalender ein, passt. Also es ist so ein Geben und Nehmen bei uns und das funktioniert also wirklich gut.
Sag mal, hat sich aber in der Bezeichnung der Position der Mitarbeiter was geändert, dass das irgendwie früher mehr Monteure waren, heutzutage mehr, dass du jetzt irgendwie vielleicht mehr Grafikdesigner hast oder dass die Jobs sich verändert haben? Gibt es da einen Wandel?
Also wir haben natürlich die klassischen Werbetechniker bei uns in der Produktion und auch für die Montage, wobei zwei oder drei Mitarbeiter bei uns haben sich auf die Montage spezialisiert, die sind fast jeden Tag draußen. Wir haben zwei Montagefahrzeuge und dann sind die unterwegs.
Okay.
Und dann haben wir noch Projektleiter, die sitzen mit mir im Büro. Also da sind wir insgesamt zu viert und die betreuen die Kunden, die machen Angebote, die machen zum Teil auch Grafik oder betreuen das dann grafisch und sind erste Ansprechpartner für den Kunden und wickeln das dann quasi zusammen mit der Produktion ab und kümmern sich, dass die Termine eingehalten werden. Dann haben wir Mediengestalter.
Wie viele?
Zwei.
Okay.
Zwei und einen Auszubildenden aktuell.
Okay. Und wenn ihr jetzt sowieso so nah an den Kunden dran seid und da jetzt für die jetzt Werbetechnik macht und Lichtwerbeanlagen und so weiter, und das ist ja ein Element vom Marketing, also generell halt alles, was Print ist oder Offline-Marketing ist. Aber wenn du jetzt eh an den Kunden dran bist, hast du mal überlegt zu sagen, hey, wir könnten auch in Richtung Online-Marketing gehen und denen das auch anbieten und so vielleicht Umsatz erweitern?
Ja, habe ich drüber nachgedacht, aber es ist bei uns schwierig. Also wir sind ja schon sehr breit aufgestellt und manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man den Fokus auf wenige Dinge richtet und da drin der Beste ist, als dass man jetzt mit allen Mitteln alles abdecken möchte.
Okay. Und so Stichwort jetzt Robotik und Automatisierung und das erste Mal vielleicht vor ein paar Jahren 3D-Drucker. Was waren so da deine Gedanken, als du das erste Mal mitbekommen hast?
Also wir haben aktuell 3D-Drucker. Da sind wir aber allerdings noch in der Testphase. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich jetzt für einen Außenbereich einsetzen würde, aber durchaus interessant für einen Innenbereich, für kleinere Sachen, Schilder oder auch mal ein Buchstabe, der dann hinterleuchtet wird. Solche Geschichten. Und also diese Maschinen haben wir angeschafft, einfach um da auch am Ball zu bleiben und damit wir uns mit diesem Thema auskennen und entsprechend ja auch neue Sachen entwickeln können.
Was kostet eine Maschine?
Ach, das ist ja mittlerweile überschaubar.
10.000 oder?
Ach, nicht mal, nein. Nee, weniger.
Okay. Ja.
Und Automatisierung funktioniert bei uns nicht, dadurch, dass wir keine Serienfertigung haben. Was bei uns natürlich automatisiert ist, sind das so bestimmte Sachen. Wenn unsere Drucker Folien drucken, dann kommen die anschließend in eine Schneidemaschine und das funktioniert natürlich schon computergesteuert und da muss also keiner mehr mit dem Cuttermesser irgendwo lang schnippeln. Oder unsere CNC-Fräse, die läuft dann auch, wenn sie eingestellt ist, weitgehend autark.
Und KI, also jetzt irgendwie ChatGPT oder jetzt in der Mediengestaltung oder so, benutzt ihr es da?
Ja, nutzen wir. Fangen wir auch mit an. Gerade so ein Thema zum Thema Bildbearbeitung haben wir das jetzt schon einige Male eingesetzt. Also wir haben ja auch einen Instagram-Account und da haben wir zum Beispiel eine ganze Serie über Wochen gemacht. Das waren alles KI-generierte Bilder. Es war so ganz spannend, das haben wir ausprobiert. Wir haben so getan, als wenn das echte Bilder wären und haben einfach mal so geguckt, was so passiert. Wir haben es natürlich unten drunter aufgelöst. Also stand ganz klar KI-generierte Bilder. Ja. Aber es war witzig, weil den meisten ist es gar nicht aufgefallen.
Und glaubst du, das wird irgendwie eure Branche nochmal verändern? Oder meinst du, das wird ist einfach jetzt eine neue Software, die euch eher einfach nur unterstützt und aber jetzt keinen großen Wandel mit sich bringt?
Naja, das wird in allen möglichen Bereichen schon einen erheblichen Wandel verursachen, auch wenn ich sehe, was da jetzt bei der Bildbearbeitung möglich ist. Also ich habe es ja von der Pike auf gelernt und kann es alles manuell machen. Ich kann ein Bild manuell richtig retuschieren und bearbeiten. Und wenn ich jetzt sehe, mit wie viel oder mit wie wenig Einsatz das jetzt auch für den Laien möglich ist, dann ist das schon ziemlich beeindruckend, aber auch manchmal ein bisschen deprimierend, weil man hat es ja selber mal irgendwann so gelernt. Und also es ist schon wirklich Wahnsinn, was jetzt möglich ist. Ja. Und das nutzen wir aber auch.
Ja, ich sag auch immer, ne? Also viele, das ist auch immer häufig die Frage, wird KI irgendwie jetzt Arbeitsplätze ersetzen und dann irgendwie die Aufgaben von den Menschen ersetzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird eher ergänzen und helfen. Aber Menschen, die KI nutzen können, die werden Menschen ersetzen, die keine KI nutzen können.
Genau. Darum geht es. Genau so sehe ich das auch. Man muss sich damit auskennen und man muss es einsetzen können.
Ja. Schreibst du deine Mails auch schon damit oder noch nicht so weit?
Nein.
Okay. Was sind denn so die Megatrends in eurer Branche? Also gibt es da jetzt in der Zukunft, wo du sagst, ich glaube, wenn wir jetzt uns aufstellen mit den und den Dingen, dann werden wir in den nächsten 3-5 Jahren nochmal Marktanteile gewinnen, weil es neue Produkte sind oder weil es neue Regionen sind oder was sind so die Trends?
Also das ist sicherlich 3D-Druck. Dann echt? Auch okay. im größeren Stil, so dass man also nicht nur irgendwas Kleines druckt, sondern auch größere Sachen.
Aber kurze Frage dazu, wenn du jetzt sagst 3D-Druck und wenn du jetzt sagst, ein 3D-Drucker kostet vielleicht jetzt nur noch 5.000 Euro, meinst du nicht, die Unternehmen können dann irgendwann sagen, okay, ich schaffe mir sowas selber an, dann brauche ich Orbonic nicht mehr?
Na, glaube ich nicht, weil einfach viel zu viel dranhängt. Und das ist, also das ganze Thema ist ja ein bisschen komplexer. Und das ist auch gut so, weil das ist ja genau unsere Kernkompetenz. Also wir verkaufen den Kunden ja nicht nur eine Lichtwerbeanlage. Das kriegt man mittlerweile im Internet sogar. Also Sondern? Hätte ich früher nicht für möglich gehalten, aber ich kann jetzt eine Lichtwerbeanlage fertig im Internet bestellen.
Okay.
Das Problem ist ja dann, was mache ich mit so einer Lichtwerbeanlage? Ja, die habe ich dann da liegen, aber ich brauche auch jemanden, der sie anbaut. Oder noch einen Schritt weiter vorher, ich brauche ja jemanden, der vielleicht das Ganze visualisiert und mit mir plant und brauche jemanden, der den Kunden berät oder den Bauantrag stellt. Für eine Lichtwerbeanlage brauche ich einen Bauantrag und all diesen Service, den bieten wir an von Anfang an, von A bis Z, solange bis das Ding an der Wand hängt und auch angeschlossen ist mit intelligenter Lichtsteuerung, wenn das gewünscht ist. Bis hin dann auch zu Wartungen und Reparaturen. Und das bietet das Internet eben nicht. Und das ist unser großer Vorteil. Und das bauen wir auch weiter auf. Wir versuchen da einen guten Service zu bieten, eine Erreichbarkeit zu gewährleisten und dass der Kunde eben ja, sich um solche Sachen nicht kümmern muss, sondern der kann zu uns kommen und wird umfänglich beraten und kriegt das, was er haben möchte.
Und ein Rundum-Sorglos-Paket.
Genau.
Verstanden. Okay. Und aber wenn man jetzt diese Lichtwerbeanlagen dann anbaut, in Hildesheim zum Beispiel, also irgendwann hat man doch die ganzen Kunden durch, also mit den Beschriftungen und auch mit den Lichtwerbeanlagen und auch anderen Produkten von euch, auch mit den Fahrzeugbeschriftungen. Klar kann es immer wieder mal Firmen geben, die neue Firmen dazu kaufen und dann muss eine Umbeschriftung gemacht werden. Aber ist nicht irgendwann der Markt größtenteils gesättigt? In Hildesheim zumindest?
Na, es entstehen ja immer neue Sachen. Es verändern sich Firmen, es wechseln Firmen, verändern sich ständig Dinge. Aber ja, also das, der große Markt ist ja nicht unbedingt hier nur in Hildesheim, sondern wir sind auch überregional tätig. Also das in Hildesheim, wenn wir jetzt so Umbeschriftungen haben oder so, klar, das ist so bei uns das Grundrauschen, aber wir machen also durchaus auch größere Projekte, die dann halt ein bisschen außerhalb liegen.
Mhm. Aber kann man so sagen, irgendwie 50% des Umsatzes wird in Hildesheim umgesetzt?
Ja, das kann man schon sagen.
Ja, okay. Aber krass, dann ist immer noch die andere Hälfte immer noch nicht in Hildesheim. Also das ja, heißt, gut, diese bundesweiten Projekte sind schon relevant für euch.
Kann ich jetzt gar nicht so genau beziffern. Wir sind natürlich nicht nur in Hildesheim unterwegs, sondern auch in Hannover, Braunschweig. Wir fahren runter bis Kassel. Wir haben jetzt sehr viele Projekte in Hamburg umgesetzt.
Und auch mal in Bayern gewesen.
Ja, wir haben auch überregionale Projekte. Also ich nehme sehr viel an Ausschreibungen teil, die dann bundesweit sind. Also zum Beispiel haben wir uns sehr auf so Museumsgrafik eingeschossen. Das heißt, wenn irgendwo eine Ausstellung gemacht wird oder geplant wird, dann muss das Ganze ja dann auch betitelt werden. Da müssen Texte an die Wand, Ausstellungsstücke werden bedruckt.
Hier für Hildesheim auch, für das RPM?
Fürs RPM auch, ja. Jetzt aktuell die Ausstellung haben wir auch gemacht.
Okay,
ja.
Okay.
Und das sind dann Ausschreibungen. Und ja, da haben wir schon einige Sachen gemacht. In Detmold zum Beispiel, in Celle. Wir haben jetzt schon zweimal ein großes Projekt in Mannheim gemacht.
Und ihr seid schon der Größte in eurer Branche in Hildesheim, gemessen an Mitarbeiterzahl.
Und die Einzelanfertigung machen, ja.
Ja.
Okay. Gibt natürlich noch einen großen, das ist die Firma Prolicht am Flugplatz.
Okay.
Aber die, die machen europaweit Lichtwerbeanlagen für McDonald's und für Tankstellen und für solche Geschichten.
Ja. Okay, okay, okay. Aber so mit dem regionalen Kontext und mit den regionalen Akzenten, da seid ihr eigentlich führend im Markt?
Ja, wir sind doch die Einzigen, die Lichtwerbung selbst bauen und nicht dazu kaufen.
Das ist auch interessant, ne?
Ja.
Dass halt auch viele das auch anbieten, aber eigentlich dann irgendwie aus der Türkei einkaufen und dann hier verkaufen. Aber bei euch ist es wirklich quasi Manufaktur in Hildesheim.
Genau, also den Großteil bauen wir selbst. Es gibt natürlich auch bestimmte Bereiche, die wir dazu kaufen, wo es sich gar nicht lohnt, das selbst zu machen. Aber da geht es ja dann auch nicht um das, vielleicht um das Teil. Also zum Beispiel so ein 5-Meter Werbebanner, ja. Das kaufen wir auch ein, weil es da Firmen gibt, die, also Kollegenbetriebe von uns, die haben dann da so einen 5-Meter-Drucker stehen und die machen nichts anderes als diese Banner. Das können wir dann gar nicht leisten. Aber unser Part besteht dann darin, das Banner dann auch vor Ort aufzuhängen, für ein Seilsystem zu sorgen oder auch den Bauantrag zu stellen und Hubsteiger zu organisieren und diese Dinge.
Fand ich auch spannend, als den Lucky Bike da oben diese Werbung da gemacht habt, was irgendwie, glaube ich, 30 Meter in der Höhe ist oder so, dann habe ich da gesehen, oh, Borneck schon wieder. Ich sage, überall sind die. Und das ist ja, das passt zu einem ersten Satz. Du hast am ganz Anfang gesagt, ja, Borneck, Handwerksunternehmen. Das habe ich im ersten Moment so gar nicht erwartet. Handwerksunternehmen. Ich dachte jetzt irgendwie, gut, Werbebranche und es geht um Werbung und man denkt immer so im Fokus liegt Mediengestaltung und Werbung und Reklame. Aber das mal aus der Sicht zu sehen, dass das wirklich ein Handwerksunternehmen ist oder sogar ein Produktionsbetrieb teilweise, das ist schon, da steckt mehr dahinter.
Ja, also das ist nach wie vor reines Handwerk, wobei dieser grafische Teil immer mehr dazugekommen ist. Also deswegen haben wir auch Mediengestalter bei uns sitzen und jemand, der jetzt zu uns kommt und gar nichts hat, den bedienen wir natürlich auch. Der kriegt dann auch eine Visitenkarte oder dem entwickeln wir ein Logo, Visitenkarte, Briefbogen, alles, was er so braucht. Und dann in Kombination mit einer Fahrzeugbeschriftung vielleicht. Aber das ist jetzt gar nicht so der Hauptfokus, weil wir arbeiten ja auch mit Agenturen zusammen. Wir wollen ja den Agenturen gar nicht ihren Job wegnehmen. Also wenn es um konzeptionelle Dinge geht oder so, dann arbeiten wir dann entsprechend mit den Agenturen zusammen. Aber das greift halt alles so ineinander. Und ja, das ist auch das, was ich vielleicht zu, als mein Vater angefangen hat, geändert hat, dass dieser grafische Bereich, dass man da also immer mehr abdeckt und dass es ja auch immer komplexer wird, was man da so anbieten muss.
Hm. Jetzt habt ihr ja auch seit fast 40 Jahren so einen Großkunden wie Coca-Cola dabei. Hat man dann auch irgendwie nach einer gewissen Zeit auch eine gewisse Abhängigkeit von einem Kunden oder sind irgendwie alle Kunden unter 5% des Umsatzes und ihr seid sehr divers aufgestellt?
Wir sind sehr divers aufgestellt und das ist auch gut so. Das hat uns eigentlich immer über jede Krise hinweggeholfen. Also Coca-Cola ist sicherlich ein großer Kunde oder auch unser größer. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Dinge und ja, und auch breit gefächert. Eben nicht nur Lichtwerbung, sondern so dieses komplette Programm. Und das hat uns eigentlich immer durch jede Krise, die es so gab, durchgebracht.
Mhm. Apropos Krise, Corona-Krise, war das eine echte Krise für euch?
Wir haben es natürlich gemerkt. Eine richtige Krise möchte ich jetzt nicht sagen in Bezug auf so manche andere, die es mit Sicherheit schwerer hatten, die komplett schließen mussten. Wir haben das deutlich gemerkt. Wir hatten ordentliche Umsatzeinbrüche und gerade als das so losging, hatte ich auch Existenzsorgen, ganz klar. Musste dann erstmal alles regeln, habe mit der Bank gesprochen. Durch den Bau am Lerchenkamp haben wir natürlich auch einiges zu bedienen bei der Bank. Und das hat mir dann schon Sorgen gemacht. Aber das hat sich dann rausgestellt, dass es alles so ganz gut geklappt hat.
Aber wie? Also ich meine, wenn jetzt so eine Corona-Krise kommt und die meisten Menschen sind im Homeoffice und das Letzte, woran die denken, ist irgendwie jetzt eine Beschriftung oder eine Lichtwerbeanlage oder sowas. Also dann muss ja eigentlich jegliches Vorhaben pausiert, zumindest erstmal eingefroren
werden. Wir mussten nicht komplett aufhören und wir konnten schon arbeiten und wir haben dann mit Hygienemaßnahmen in der Firma, haben wir uns da ganz gut durchmanövriert.
Okay.
Wir hatten Kurzarbeit in der Zeit, das war also auch ein gutes Instrument da. Bin ich sehr froh drüber. Und wir mussten niemanden nach Hause schicken, also endgültig. Wir haben keinen entlassen in der Zeit.
Ach krass, okay.
Das finde ich schon mal richtig gut, ja.
Das ist eben das Ding, ne? Wenn man Unternehmer ist, hat man ja auch eine gewisse soziale Verantwortung. Und die muss man dann auch bewusst sein und gucken, dass man das irgendwie dem auch gerecht quasi auch in Arbeit leistet.
Ja.
Und du hast mir auch, ja?
Und wir haben Spuckschutzwände in der Zeit gebaut, die waren natürlich gefragt.
Ja, in der Automobilbranche haben wir immer Frontscheiben benutzt. Mhm. Wir haben eine Frontscheibe von einem VW Lupo für 80 Euro oder 100 Euro so gekauft. Und das dann immer so benutzt als Spuckschutz. Aber stimmt, hier auch die ganzen Hygieneschilder, die hat man ja auch gebraucht überall. Bitte Schutzmaske tragen und
genau,
so.
Genau, ja, so in der Richtung haben wir dann schon einiges gemacht.
Also jede Krise hat auch eine gewisse Chance.
Ja.
Wenn die auch vielleicht jetzt diesmal ein bisschen kleiner war. Okay, verstanden. Und mittlerweile ist dein Vater aber komplett raus, oder?
Der ist komplett raus, ja. Seit 2019.
Wie habt ihr das gemanagt? Kurz vor der Krise. Kurz vor Corona.
Das hat sich so, also mein Vater war zu der Zeit, als er ausgestiegen ist, 66.
Okay.
Hat 50 Jahre stramm geackert.
Okay.
Und hat dann so für sich beschlossen, dass es dann auch genug ist. Und hat dann einfach aufgehört, ja.
Einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt raus, oder?
Ja, das hat sich dann so über ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, so hingezogen. Da hat sich so langsam ausgeschlichen.
Okay.
Und das war so ein weicher Übergang.
Aber auch bewusst, also dann bewusst fließender Übergang. Und ich habe irgendwann gesagt, hey, in einem Jahr will ich raus. Und das sind nur die Themen, die du jetzt noch übernehmen musst, damit ich rausgehen kann. Und dann gehe ich auch pünktlich raus, oder?
Naja, sagen wir mal so. Also mein Vater und ich, wir haben den Laden eigentlich immer gleichberechtigt geführt.
Ja.
Das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel nach dem Studium wieder zurückgegangen bin, weil ich wusste, dass mein Vater mich lässt. Er hat mir nie reingequatscht. Wir haben alles partnerschaftlich gemacht. Wenn ich Fragen hatte, konnte ich ihn fragen. Aber er hat mir nie gesagt, das musst du so und so machen. Er hat mir völlig freie Hand gelassen. Und als ich nach dem Studium angefangen habe, war das genauso. Ich hatte völlig freie Hand und ich habe immer mehr gemacht. Und er hat dann bestimmte Bereiche gar nicht mehr gemacht. Den Neubau zum Beispiel habe ich komplett alleine geplant. Ich konnte ihn fragen, wenn ich wollte, aber er hat sich da weitestgehend rausgehalten. Und so war es bei meinen Projekten auch immer. Und von daher war es dann irgendwann gut. Also das war jetzt nicht so ein kalter Abgang, sondern das war ja, eigentlich ganz smooth.
Eine kurze Blockpause für unseren neuen Werbepartner, die Block am Ring-Gruppe. Aus Tradition modern sagte Luca Block mal in unserem Podcast, und das trifft den Nagel eigentlich ganz gut auf den Kopf, als der älteste BMW-Händler der Welt hat die Unternehmensgruppe Block am Ring neben 6 Filialen in Südniedersachsen und Sachsen-Anhalt auch noch eine große BMW-Filiale in Hildesheim und beschäftigt dort über 55 Mitarbeiter. Tolle Autos, guter Service und Kompetenz erwarten euch vor Ort. Zudem hat die Block am Ring-Gruppe noch mal richtig in den Standort Hildesheim investiert. Mit einer guten 7-stelligen Summe hat die Unternehmensgruppe ein 500 Quadratmeter großes Hyundai-Autohaus gebaut. Ja, richtig gehört, Block kann jetzt auch Hyundai. Wer dazu mehr erfahren will, warum die Familie diesen Schritt gemacht hat, kann gerne den Podcast nochmal hören. Wer aber einfach nur an Autos und Werkstatt interessiert ist und vielleicht auch mit der Marke BMW, Mini oder jetzt auch Hyundai was anfangen kann, der sollte definitiv Block am Ring in Hildesheim besuchen. Ich persönlich finde übrigens den neuen EX2 sehr gelungen. Also, vorbeischauen lohnt sich, gerne auch digital unter blockamring.de.
Aber mit 16, 17 Mitarbeitern, da werdet ihr auch schon einen kleinen 7-stelligen Umsatz verantworten.
Ja.
Und ist auch kleiner 7-stelliger Betrag, kein hoher 7-stelliger Betrag?
Ich weiß ja, dass du es mal ganz genau wissen möchtest. Also wir haben einen Umsatz von 1,8 Millionen.
Okay.
Mit und, unseren 16 Mitarbeitern.
Und ist der Markt so, dass du sagen kannst, wir wachsen jedes Jahr um nochmal 200.000, 300.000 Euro? Oder braucht man für Wachstum wirklich mehr Zeit bei euch in der Branche?
Das dauert lange, ja. Also das.
Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir jetzt nächstes Jahr oder dieses Jahr die 2 Millionen realistisch wären.
Nein. Nee.
Okay.
Also das schwankt ja auch bei uns. Ich kann gar nicht sagen, ob ich den Umsatz wieder schaffe, aber der Umsatz ist für mich gar nicht so wichtig. Also es muss ja guter Umsatz sein, damit am Ende auch was übrig bleibt. Und da arbeite ich dran. Also ich will jetzt gar nicht unendlich wachsen und immer mehr. Ich finde es eigentlich viel interessanter, wenn ich jetzt den Betrieb auf einem guten Level halte und unsere Kompetenzen ausbaue und in der Größe so bleibe.
Also Profitabilität und Stabilität statt Wachstum.
Ja, genau. Ja, ich muss gar nicht wachsen.
Okay.
Also diese Stabilität ist mir wichtig. Also es sind ja immerhin wirklich 16 Menschen, die davon leben. Und das möchte ich gerne so erhalten. Und die sollen davon gut leben können und sollen sich wohlfühlen. Auch bei der Arbeit, im Betrieb. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ganz viel im Betrieb gemacht für die Mitarbeiter oder mit den Mitarbeitern. Wir haben unseren kompletten Pausenraum einmal durchrenoviert. Das ist jetzt, wir hatten früher einen normalen Pausenraum mit weißen Tischen, weißen Wänden, alten Stühlen, so wie man sich das vielleicht so vorstellen kann. Und jetzt haben wir da ein Café draus gemacht oder ein Restaurant. Ja, wir haben jetzt also Holz an den Wänden, wir haben digital bedruckte Tapeten, wir haben Gastromöbel da stehen, einen schönen Hochtisch mit neuen Stühlen, all solche Dinge. Zum einen für die Mitarbeiter, dass sie sich da wohlfühlen können. Ne? Ja, eine richtige Wohlfühloase, genau. Und wenn ich auf der Suche bin nach neuen Leuten, dann ist das natürlich auch so ein Baustein dessen, womit ich punkten kann.
Ja.
Denn wenn ich Leute habe, und dann führe ich die durch unseren kompletten Betrieb, also wenn ich Interessenten habe.
Ja.
Und dann zeige ich denen alles, inklusive diesen Pausenraum.
Ja. Ja, weil sagen dann alle, wow, das ist cool.
Das kommt immer gut an.
Und ich muss auch sagen, also ich war ja da und ich kann es bestätigen. Und das war auch der Grund, warum ich auch gesagt habe, das hat er echt cool gemacht. Und wenn wir jetzt in die neue Werkstatt gehen und unten das Büro einrichten oder oben die Büros einrichten, das soll ich lieber live machen, weil der hat es bei sich schon einmal bewiesen. Das sieht echt cool aus.
Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja, okay. Was zeichnet Orbonik aus?
Wir sind erreichbar, zuverlässig. Wir sind präsent. Wir sind Fachleute auf unserem Gebiet. Das heißt, wir beraten ganzheitlich. Und wir sind auch da, wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Also, wenn irgendwas, es kann ja immer mal was schief gehen.
Hast du mal eine Anekdote für uns?
Ach, eine Anekdote zu irgendwas, was nicht geklappt hat, oder?
Ja, genau, aber wo ihr dann das irgendwie doch noch hinbekommen habt oder so, oder? wo er trotzdem da war.
Naja, es geht ja dann zum Beispiel so um Eröffnungstermine, wenn irgendwas ansteht oder so, ja. Wenn irgendwas vielleicht nicht hingehauen hat oder so und man kriegt das endgültige Produkt nicht, dass man dann vielleicht ein Provisorium baut und bastelt, so dass zur Eröffnung schon irgendwas hängt, dass der Pressetermin funktioniert. Solche Geschichten. Kann ich jetzt gar nicht so ein konkretes Beispiel sagen, aber ja, da versuchen wir dann schon alles möglich zu machen. Und wir sind natürlich, also uns gibt's jetzt ja seit über 40 Jahren und ich hoffe, uns gibt's auch noch die nächsten 40 Jahre. Und das heißt, wenn ein Kunde ein Problem hat mit meinen Produkten nach 10 Jahren, dann helfe ich dem auch noch weiter. Ja, dann kann ich die Anlage warten, ich kann sie reparieren, ich bin einfach da. Oder wenn was Neues gewünscht ist.
Aber also, wenn ich jetzt sage, was zeichnet Urbonic aus und die ersten beiden Sachen sind Erreichbarkeit und Service, also das reicht mir noch nicht. Also was zeichnet euch vielleicht auch technisch aus? Gut, Individuallösung hab ich verstanden, aber was sind so wirklich eure USPs? Also
ja.
Oder vielleicht anders formuliert, welche drei Gefühle willst du bei mir wecken, wenn ich bei dir im Gebäude bin? Oder bei dir im Gespräch bin oder bei euch einkaufe.
Ja. Emotionen, Neugier, Begeisterung.
Okay.
Also du hast ja unsere Werkstatt gesehen. Also wir haben.
Das ist echt ein Produktionsbetrieb, sieht auch so aus.
Ja, und wir haben sehr viele Maschinen. Wir können super viele Sachen machen. Mhm. Manchmal Dinge, von denen wir selber noch nicht wissen, dass wir sie eigentlich machen können. Und das ist, meinte ich ja vorhin schon, das ist so das, was so Spaß macht, so diese Herausforderung. Also wir haben Bock auf Sachen, die wir vorher noch gar nicht gemacht haben. Und probieren neue Dinge aus und entwickeln Sachen und kombinieren Materialien, die vielleicht mit der klassischen Werbetechnik gar nichts zu tun haben, aber den Kunden trotzdem glücklich machen. Vielleicht sowas. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich Kunden zu mir ins Gebäude einladen kann, wenn man da auch gemeinsam Ideen entwickeln kann. Wir gehen dann rum und man guckt, man fasst Materialien an, man steht an der Maschine, guckt sich an, was kann die? Und dann kommen ja auch manchmal Ideen vom Kunden und dann, oder so der Kommentar, ach, das könnt ihr auch, so solche Sachen. Ja, das zeichnet uns aus, weil das so umfänglich, wie wir das in der Produktion haben, haben die wenigsten Werbetechniker im Gebiet hier.
Und wo holst du dir Inspiration? Ist das dann, schaust du in irgendwelche bestimmten Magazine? Ist das Pinterest? Ist das einfach jeden Tag, wenn du durch die Welt läufst? Oder?
Ja, eine Mischung aus allem. Also ich bin grundsätzlich ein ziemlich neugieriger Mensch und ich verreise auch gerne. Also ich muss dann auch sehen, dass ich ab und zu mal aus Hildesheim rauskomme und neue Sachen sehe.
Ja. Stimmt, das hast du mir auch mal erzählt gehabt, dass du gerne reist. Und auch in dem Kontext, welche Stadt, die du bisher besucht hast, ist denn für dich so eine Prestige-Stadt für eure Branche oder wo du auch so am meisten Sachen mitgenommen hast, vielleicht auch in Amerika?
Ja, eine Stadt weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so sagen kann, aber Amerika ist da natürlich ganz oben, weil da wirklich jedes Schild bis ins Letzte durchgestaltet ist. Also die haben eine ganz andere Herangehensweise so und ein grafisches Verständnis, was mir sehr gefällt. Aber das ist auch genauso in Asien, ja. Da gibt es auch tolle Sachen und tolle Materialkombinationen oder tolle Entwicklungen. Also da habe ich immer gerne überall meine Augen offen.
Es ist aber auch so, dass dann, wenn du jetzt im Urlaub bist und dann da irgendwie auf den Straßen, in den Straßen unterwegs bist, dann auch in der Familie sagst, guck mal, das ist ein Werbeschild.
Ja,
das
immer. Das sind alle schon genervt. Ich gucke immer nach oben, ich muss immer alles anfassen, ich muss überall fühlen, wie ist es gemacht und so.
Aus welchem Material, wie groß, genau, wie breit?
Ja, ja, ja.
Wo ist es angeschlossen?
Immer.
Okay.
Ja, ja.
Okay. Also das begleitet
dich auch im Leben. Und ich fotografiere das dann auch alles. Und,
Berufskrankheit.
Berufskrankheit, absolut, ja.
Okay, und wäre auch Wachstum denkbar durch Zukäufe von anderen Betrieben aus der Branche? M&As, ist das relevant für euch? Da machst du keinen Kopf drum.
Dass man was meinst du jetzt, dass man einen Betrieb aufkauft? Oder?
Ja, genau, genau. Und darüber wächst?
Ja, habe ich schon mal drüber nachgedacht, jetzt aktuell gerade. Aber ja, also ich möchte mich ganz gerne auf den einen Betrieb konzentrieren und den wirklich auf einem guten Level halten. Mhm. Wie gesagt, jetzt mit aller Macht wachsen ist gar nicht mein primäres Ziel. Also es soll mir auch noch Spaß machen. Mhm. Also und das ist ja das Produkt, was am Ende rauskommt. Und nicht die Zahlen, die dann irgendwann dahinter stehen, weil ich irgendwie 2, 3, 4, 5 Firmen habe und es immer größer wird. Das ist nicht meine Intention bei dem Ganzen. Also ich habe ja mal als Handwerker gestartet. Jetzt bin ich zwar Unternehmer, aber ich bin immer noch Handwerker und das
wird's auch bleiben,
ist,
ne?
Auch nach wie vor wichtig für mich. Ja.
Das kauft man dir auch ab. Das glaubt man dir. Okay, verstanden. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Das ist mir noch nicht passiert.
Schneiden wir raus.
Nee, schneiden wir nicht raus. Alles uncut. Genau. Ihr habt ja auch schon ein gewisses Niveau und auch eine gewisse Umsatzverantwortung, gewisse Personalverantwortung. Und ist doch echt häufig so, dann bin ich bei irgendwelchen Kunden auch selber unterwegs und wir haben auch ein ganz ordentliches Netzwerk und dann sehe ich überall auch mal immer wieder in klein Obornik oder Made by Obornik und sowas. Wo kommt eigentlich euer Netzwerk her? Ist es, weil war das damals mit deinem Vater schon so und ihr habt überall eure Fühler schon drin? Oder bist du dann irgendwann aktiv geworden oder war das einfach die Arbeit und dann hat sich rumgesprochen? Aber was glaubst du, wie ist das so entstanden, dass ihr in Hildesheim echt in so vielen Betrieben mit drin steckt?
Also ich denke, das hat sich über die Jahre einfach so entwickelt. Und der große Netzwerker ist mein Vater nicht und bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin jetzt zwar bei den Unternehmern in Hildesheim, aber hier so lokal gibt es bestimmt welche, die da präsenter sind. Aber ich denke, das hat dann einfach damit zu tun, dass es uns schon viele Jahre gibt und dass wir einfach gezeigt haben, dass wir in Bezug auf Qualität und Leistung auch ein gutes Ergebnis liefern. Mhm. Und dann spricht sich sowas natürlich auch rum. Wir haben aber auch ein Netzwerk, was bundesweit funktioniert. Also das gibt es ja auch noch. Das nennt sich Werbeland und ist mal als Einkaufsgemeinschaft gestartet, ist jetzt aber viel mehr. Also das ist ein Netzwerk, dem sind über 300 Werbetechnikbetriebe angeschlossen, hauptsächlich aus Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz mittlerweile. Und das ist ein Netzwerk, was wir zum Beispiel auch nutzen, wenn wir Kollegenhilfe brauchen. Also wenn wir für Coca-Cola zum Beispiel eine Folie irgendwo in Oberhausen anzubringen haben, dann produzieren wir die hier in Hildesheim und schicken die einen Kollegen dort vor Ort und der montiert die dann für uns. Ja, weil so die Anfahrt einfach zu aufwendig wäre.
Ja.
Und solche Sachen. Also das ist so ein Firmennetzwerk, was wir ganz stark nutzen.
Seit wann seid ihr da Partner von Werbeland?
Also seit über 20 Jahren jetzt, ja.
Okay.
Von ziemlich Anfang an mit dabei. Die haben 1999 haben sie gegründet.
Gegründet damals als Einkaufsgenossenschaft oder?
Genau, als Verbundgruppe, als Einkaufsgenossenschaft. Okay. Gibt dann auch Messen, die darüber sind und Workshops und so Erfahrungsaustauschgruppen, also was. Und das nutze ich sehr stark.
Sag mal, das ganze Thema Nachhaltigkeit, wie relevant ist das für euch als Unternehmen? Wie stellt ihr euch nachhaltig auf? Und oder gibt es da jetzt auch neue Anforderungen vom Kunden, dass sie sagen, hey, meine Produkte, die ihr jetzt für mich produziert, die müssen irgendwie gewissen Kriterien entsprechen oder sowas?
Ja, das ist etwas, was so natürlich im Kommen ist. Also das bieten wir auch an und damit beschäftigen wir uns. Zum Beispiel recycelte Acrylgläser gibt es mittlerweile, die wir auch zum Teil schon zum Einsatz haben. Oder Sachen aus Papier und Pappe, ja, die man also auch wunderbar für Schilder nutzen kann. Zum Beispiel Jugend forscht. Die kriegen immer jedes Jahr Schilder für uns, für die Stände, die dann aufgebaut werden in der Halle 39.
Doch,
die haben wir jahrelang aus PVC gemacht und dieses Jahr das erste Mal aus einem recycelbaren Material, nämlich aus einer Pappe, aus einer Wabenplatte.
Okay. Ja,
also die kann man dann auch getrost ins Altpapier schmeißen und die verrottet dann, solche Sachen. Aber es ist unheimlich schwierig und wir verarbeiten nach wie vor sehr viele Materialien, die nicht gerade die umweltfreundlichsten sind, also natürlich viel PVC, bedingt durch die Folien und auch durch Kunststoffplatten. Und das wird sich oder lässt sich momentan auch noch nicht so komplett vermeiden. Mhm. Was ich aber viel mache, ist, dass ich Nachhaltigkeit so ein bisschen von hinten aufrolle. Und zwar frage ich den Kunden, wie lange es denn halten muss. Wenn ich eine Lichtwerbung herstelle, dann hält die im Idealfall 20 Jahre. Dann bin ich glücklich und der Kunde ist glücklich und nach 20 Jahren kommt er dann zu mir zurück. Und also das ist ja auch etwas, was nachhaltig ist. Ja, und weil ich hochwertige Materialien einsetze und weil das Ding dann lange hält. Aber wenn ich jetzt so Aktionen habe, wie zum Beispiel irgendwelche Festivals, hier die Wallungen in Hildesheim, Da brauche ich ja keine hochwertigen Materialien, die irgendwie nach 50 Jahren immer noch nicht verrottet sind. Und da gucke ich dann, was gibt es, was umweltfreundlicher ist oder Recycle-Materialien, Sachen, die schon mal verwendet worden sind. Und ja, weil die müssen ja nur 3 Tage halten und dann landen die in der Regel im Müll.
Aber es gibt noch keine Kriterien, auch vor allem Ausschreibungen oder so, wo drin steht, bei den Produkten ist Herkunftsland wichtig oder ist eine nachhaltige Produktion irgendwie ein K.O.-Kriterium oder so? Das gibt's noch nicht.
Nee, bis jetzt noch nicht. Also das ist noch nicht so gefordert.
Glaubst du, das wird kommen?
Das wird mit Sicherheit kommen. Aber ich bewerbe sowas proaktiv. Also ich sage dem Kunden dann hier, sag mal, da würde doch auch das und das Material gut funktionieren. Was hältst du davon? Ist umweltfreundlicher. Und das wird dann in der Regel gut aufgefasst und gerne angenommen.
Verstanden. Und wenn du jetzt durch die Innenstadt läufst in Hildesheim und dann vielleicht auch siehst, hier Galeria Kaufhof aus und auch Innenstadt ist ja nicht nur in Hildesheim ein Thema, ist ja überall in Deutschland ein Thema, dass die Innenstädte so in dem Konzept nicht mehr aufgehen und auch ja gewissermaßen auch aussterben. Glaubst du, dass man sowas mit Werbung verändern kann, dass man so das Bild der Innenstadt irgendwie nochmal verändern kann, dem vielleicht irgendwie nochmal ein anderes Gesicht geben kann durch die Produkte, die ihr kreiert?
Das ist vielleicht ein Teil davon, aber natürlich muss das Ganze drumherum auch stimmen. Also was nutzt die schönste Werbeanlage, wenn in einem Laden halt sonst nicht viel passiert, ja, oder da Leerstand ist. Aber das ist natürlich ein Thema, was sich jetzt gerade rasant verändert und auch immer weiter verändern wird und sich auch, glaube ich, nicht aufhalten lassen kann. Also die Hildesheimer Fußgängerzone ist halt einfach auch ganz schön lang für so ein Städtchen wie Hildesheim. Und das komplett von vorne bis hinten zu bespielen, wird meiner Meinung nach in Zukunft so nicht mehr funktionieren.
Was glaubst du denn, was wir sehen werden in 5 Jahren in der Innenstadt oder in 10 Jahren in der Innenstadt? Wird es ein Gewerbemix und da sollte mehr Wohnraum rein? Glaubst du, es wird dann mehr Pop-Up-Stores geben oder was glaubst du?
Ja, die Pop-Up-Stores wird es ja vielleicht immer geben, aber es läuft sich ja vielleicht auch so ein bisschen tot, wenn nicht immer wieder auch neue Ideen dahinter stecken. Ja, da sind ja jetzt viele, die sich so ausprobieren und das ist ja auch eine gute Geschichte. Aber letztendlich wird man diesen Leerstand ja irgendwie nur entgegenkommen, indem man sich was komplett Neues einfallen lässt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann eher Wohnraum ist, als dass man Ladengeschäfte hat.
Und so, wenn ich mir jetzt die Firmen vorstelle, die da so reinkommen könnten, klar, Gastronomie, Handwerker und sowas. Wer sind denn die Firmen, die so bei euch in Hildesheim so am meisten euch beauftragen für Beschriftungen und sowas? Sind das eher die Handwerker, sind das eher die Gastronomen oder sind das wirklich die Industriefirmen?
Das sind eher die Handwerker, wenn es jetzt so um zum Beispiel Flottenbeschriftung geht in den Fuhrpark. Aber wir haben auch sehr viel für die Wohnungsbaugesellschaften. Also die großen 3 in Hildesheim, die machen wir auch sehr viel.
Wobei, aber was kann man da machen bei einer Wohnungsbaugesellschaft?
Zum Beispiel haben alle ihr Logo an jedem Gebäude in Hildesheim, beleuchtet oder unbeleuchtet. Okay. An jedem Gebäude hängt ein Schild.
Okay.
Dann gibt es manchmal Glasflächen, wo vielleicht ein Sichtschutz drauf muss.
Okay.
Das machen wir dann.
Okay.
Da haben wir am Ostend auch einiges gemacht. So Sichtschutzfolierung ist ein Thema oder auch Sonnenschutzfolierung. Besprechungsräume, da machen wir auch so Glasdekor, Folierung oder Türschilder, Leitsysteme.
Bist du auch teilweise schon, wir haben letztes Mal gesprochen, so ein Innenarchitekt geworden für einige Firmen, dass du halt, dass es gar nicht mehr darum geht und um die reine Werbung, sondern dass du reingehst und sagst, hey, welche Emotionen wollen wir vermitteln hier in dem Raum und dementsprechend, was brauchen wir hier? Welche Möbel sind schon hier vorhanden und dementsprechend, was passt hier rein?
Klar, also da werde ich natürlich schon gefragt, ob ich mir da was vorstellen kann oder ob ich da Vorschläge machen kann. Und das geht auch sehr viel dahin. Also früher haben wir ja wirklich fast nur Außengeschichten gemacht und das geht jetzt immer mehr in den Innenbereich rein. Also wir haben im letzten Jahr einige Mooswände umgesetzt zum Beispiel für Firmen mit Logo, dann beleuchtet, unbeleuchtet, solche Geschichten.
Oder, das ist aber auch so ein Trendprodukt, oder?
Ja, absolut. Ja. Das wird gerne umgesetzt.
Ja. Was gibt es noch so an Trendprodukten?
Also generell können wir halt sehr viel machen mit Materialien, die wir digital bedrucken. Also zum Beispiel Wandtapeten bedrucken wir ja digital. Dass man zum Beispiel so Lichtwerbeanlagen oder Spanntuch-Werbeanlagen im Innenbereich hat. Das sind dann so das sind so hinterleuchtete Tücher, die im Digitaldruck bedruckt werden. Okay. Und da kann man ganze Raumtrenner mitbauen oder große Wandbilder mit umsetzen. Und dadurch natürlich dann so einen Raum, Verkaufsraum oder Besprechungsraum oder Mitarbeiterraum extrem aufwerten.
Das ist ja auch, also was es eben angesprochen gab mit dem Folieren, zahlt ja auch wieder in Nachhaltigkeit ein, wenn man eben statt neu kauft, neu foliert. Und so vielleicht den Lebensdauer von einigen Produkten verringert.
Ein Kunden, ein Bäckereibetrieb, der hat viele Filialen und der rüstet die Filialen gerne um. Also er lässt sie umrüsten von uns, indem die Oberflächen mit Folie wieder neu gemacht werden. Das heißt, der kriegt dann alle Oberflächen in einem Dekor foliert und der Laden sieht dann nach 2 Tagen Umbauarbeiten dann so aus, als wenn er neu wäre.
Und es ist nicht nur nachhaltiger, sondern auch kosteneffizienter.
Ja,
weil so eine Aktion kostet, wie viel?
Liegt meistens so bei 10.000 Euro für so eine ganze Bäckereifiliale. Und wenn das neu machen lassen würde, liegt da wahrscheinlich bei irgendwo
50.
Na, eher mehr. 80, echt? 80 okay. plus.
Ja. Also eine Achtel der Kosten für fast dasselbe Ergebnis. Das ist schon krass.
Ja. Also Folie ist natürlich jetzt nicht komplett was Neues, ja. Man muss dann gucken, wie sind die Sachen in Ordnung, aber die Optik ist erstmal gut und dann hat er vielleicht jetzt nochmal 5 Jahre lang eine schöne Filiale und dann kann man sich Gedanken darüber machen, das Ganze dann einmal komplett neu zu machen. Aber für die 5 Jahre ist es ein geringer Invest und die Filiale sieht aus wie neu. Und
vor allem, wir hatten ja auch gesprochen gehabt mit irgendwie Konjunkturschwankungen, wenn man jetzt Liquiditätsmanagement betreiben muss und vielleicht auch preissensibler wird, kann es schon sein, dass einige Umsätze von Möbelhäusern vielleicht dann bei euch landen, weil man dann eben nicht neu kauft, sondern eher folieren lässt. Kann das sein?
Ja, gut, die Sachen, das sind dann so Sachen, die vielleicht vom Ladenbauer oder so kommen, ne?
Okay.
Also das ist jetzt ja nicht ein kompletter Ersatz für irgendwann mal eine neue Investition.
Aber es ist eine Verlängerung der Lebensdauer.
Genau, ja. Man nutzt es einfach länger.
Okay, verstanden. Live, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
In meinem Garten.
Wo wohnst du?
In Hildesheim? Ich wohne in der Hildesheimer Ausstadt.
Okay.
Hab ein Mehrfamilienhaus mit großem Garten und wohne da mit Freunden und sehr vielen Kindern und da ist immer ordentlich was los.
Ja, und da arbeitest du auch gerne? Oder
weil ich bin gut im Garten unterwegs.
Ist ja auch bei dir ganz witzig, wenn ich bei dir am Filmgebäude entlang fahre, dann sieht man manchmal auch um 22 Uhr noch da Licht brennen in einem Raum.
Ja, das bin ich.
Sympathisch. Okay, Leif, danke schön. Danke, dass du hier warst.
Ja, gerne.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts Hi Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.